Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ist ein Vergleich?
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Ja, ich bin diesen Abend sehr cocky und verspielt.
Okay.
Lalito. Lalita ist die Spielende, die Verspielte, und Lalito dann wahrscheinlich der Spielende, der Verspielte. Mhm. Also nenn mich gerne Lolita.
Okay.
Ja, Marco, ich finde, wir haben schon angefangen, und ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern einfach aus diesem flotten Dialog heraus alle Zuhörenden begrüßen. Zu unserem Plausch. Sonntagsabends auf dem Sofa oder wo auch immer du dich gerade befindest oder ihr euch befindet, da kommen einmal mehr die beiden Helden dieser neuen Zeit zusammen und wollen sprechen, und ich will Fragen stellen. Ja, also Marco hat ja zuletzt mir Fragen gestellt und mich mal wieder aus der Reserve gelockt, und jetzt kommt der Bumerang zurück.
Ja, ich bin gespannt. Du hast schon Großes angekündigt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühlen soll.
Du sollst gar nichts,
okay.
Außer nichts zu sollen. Ja, lieber Marco, wollen wir direkt anfangen oder willst du noch ein bisschen erzählen, wie das Wetter und so bei dir?
Nee, komm mal rein. Gehen wir jetzt direkt in die Sache rein.
Okay. Ja, Marco, welches größte aller Ziele hast du dir gesetzt?
Größte aller Ziele?
Ja. Oder anders gefragt, was ist das größte Ziel, das du dir gesetzt hast, in Klammern jemals?
Jemals, also was ich mir gesetzt habe und erreicht habe, wahrscheinlich nicht.
Nee, erstmal nur diese Vorfrage. Mhm. Wir gehen ja gleich noch tiefer da rein.
Ich glaube, da muss ich auch so groß und fabulös antworten und sagen, ein sinnstiftendes Leben zu führen.
Ein sinnstiftendes Leben. Das heißt, dass dein Leben einen Sinn für alle anderen und für dich selber ergibt? Oder für dich selbst oder nur für die anderen?
Beides. Also ich würde sagen, in erster Linie für mich, aber ich glaube, in meiner Definitionsweise wäre das dann genauso für die Umwelt der Fall.
Und woran würdest du merken, dass die Umwelt von deinem Leben im sinnhaften Sinne profitiert?
Das ist ja jetzt gerade schon der Fall, indem ich hier zu allen spreche. Nein. Das ist eine gute Frage. Ich denke an der direkten Reaktion der Mitmenschen und an dem Fußabdruck, den man hinterlässt, der für meine Umwelt in meinem Leben mit Sicherheit noch nicht das Sinnigste ist. Und der Fußabdruck vielleicht in der einen oder anderen Beziehung noch zu schwerwiegend ist.
Ja. Glaubst du denn, dass die Sinnhaftigkeit deines Lebens überhaupt messbar wäre?
Nein. Das ist ja was ganz Individuelles, und das hat uns dann ja auch spätestens der von Nietzsche ausgerufene Tod Gottes hat uns dann ja mit dieser Bürde hinterlassen, ein selbstgeführtes Leben zu haben und keine großartigen Muster mehr zu haben, keine große Sinnerzählung mehr zu haben, die Welt und sich selbst verknüpft und seine eigene Existenz von vornherein quasi mit ja, mit Sinn behaftet im Falle eines gottgerechten Lebens dann. Hm. Und ein sinnfreies wäre dann ein gottloses. Und ich glaube, diese Bürde, die dann auf die Menschen zukam, das ist eine recht schwerwiegende. Mhm. Und ja, dadurch, dass sie halt entkoppelt ist von irgendwelchen weltanschaulichen Kriterien, ist sie höchst subjektiv, also das Subjektivste überhaupt. Mhm. Und ich glaube schon, dass jetzt im konventionalistischen Sinne irgendwo die Fahrtrichtung viele ähnlich sehen würden. Ich glaube, die wenigsten würden ein sinnstiftendes Leben darin sehen, Massenmorde zu begehen. Mag es vielleicht auch geben.
Mit Sicherheit.
Aber ich glaube,
nicht
da
zum Beispiel. Nee, Quatsch.
ich glaube schon, dass da noch ja natürlich gesellschaftliche Normen und auch ethisch-moralische ja Leitlinien, die halt Gesellschaften im Individuum überantworten, natürlich auch noch mit reinspielen. Und das ist de facto jetzt in der Realität kein luftleerer Raum und in dem Sinne dann vielleicht auch nicht so subjektiv, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, sondern natürlich auch von der Gesellschaft abhängig. Ich glaube schon, dass ein sinnstiftendes Leben vielleicht im ostasiatischen Raum etwas anderes ist als hier. Ich habe vor einiger Zeit einen recht interessanten Film gesehen. Heißt der nur Farewell oder The Farewell? Da geht es um eine... Wow, jetzt weiß ich nicht mehr das Land. Ich glaube, es war China. Eine chinesische Familie, die in die USA ausgewandert ist, da lebt und von der Krebserkrankung der Oma, der Hauptdarstellerin, erfährt und dann zurück nach China fährt und der Oma es nicht sagt. Hm. Ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich ein Vorbild, ein kulturelles Vorbild hat. Das war für mich plausibel, dass die Menschen es der Großmutter nicht gesagt haben, weil die Furcht vor der Krankheit und vor dem Sterben die Menschen erst wirklich richtig sterben lässt. Und der Tod, was nicht individuell ist, sondern was Kollektives, woran alle anderen auch teilhaben. Hm. Das fand ich beispielsweise, das war so ein, jetzt nicht Augenöffner, aber das war wieder eine sehr präsente Szene, die mir klar gemacht hat, dass es so zentrale Dinge wie der Umgang des Todes innerhalb der Familie und der Gesellschaften etwas so Unterschiedliches auch annehmen kann. Und deswegen ist auch ein sinniges Leben in anderen Kulturzusammenhängen auch natürlich etwas anderes. Und in dieser jeweiligen Kultur vielleicht auch mit ja wenigen objektiven Maßstäben zu begreifen. Aber jetzt im globalen Sinne ist es etwas sehr Subjektives mit objektiven Anstrichen der jeweiligen Gesellschaften.
Genau, also da bin ich vollkommen bei dir. Und ich will auch nochmal den Finger in diese Wunde, die durch deine Aussage verursacht wurde, dass manche Menschen ja sogar in einem Massenmord etwas Sinnhaftes sehen könnten. Also es gibt ja nicht wenig politisch motivierte Attentäter, Massenmörder, wie zum Beispiel Brandon Tarrant, der vor 2 Jahren in Australien diesen Terroranschlag auf, ich glaube, 2 Moscheen waren das in Christchurch, durchgeführt hat und über 50 Menschen erschossen hat und vorher eben dieses berühmt gewordene Manifest herausgab, The Great Replacement, wo es da um Stichwort White Genocide, Bevölkerungsaustausch und sowas halt ging. Und er hat in diesem Manifest, ich habe tatsächlich da mal reingelunzt, einfach weil ich diese Innenarchitektur eines derartigen Psychopathen interessant finde, da schon mit voller Überzeugung einen Sinn in seinem Handeln erkennen wollen. Das heißt, für ihn war sozusagen der Schritt ja in diesen Massenmord das einzig Sinnvolle, um diesem nach seiner Warte Bevölkerungsaustausch entgegenzuwirken. Deswegen ist so eine Überlegung ja immer sehr subjektiv oder sehr persönlich. Also was ist denn etwas Sinnhaftes? Wie kann ich Sinn stiften? Fällt dir denn ein Mensch ein, vielleicht bist du das ja auch selber, der nach deinem Gusto Sinn stiftet oder gestiftet hat für sich und für alle?
Puh. Jetzt, es ist natürlich die Frage, das ist jetzt, man sollte diese Formulierung des sinnstiftenden Lebens auch nicht so absolut sehen, weil dann, ab wann ist der Punkt dann da, dass aus vielen einzelnen Lebensepisoden, Handlungsmustern, dann, wann ist es sinnstiftend? Also ich glaube nicht, dass es dann einen Punkt gibt, der diese Grenze mal markiert. Also gibt dann beispielsweise das Rätsel, man hat einen Haufen Reiskörner da und man nimmt immer wieder ein Reiskorn weg. Mhm. Ab wann redet man nicht mehr von einem Haufen? So, das ist halt dasselbe Beispiel dafür. Deshalb würde ich das so global als wirklich absoluten Zustand nicht nehmen, sondern ich glaube, wir haben alle sehr viele Episoden, in denen wir dem sehr nahe sind, aber auch viele Episoden, in denen es nicht der Fall ist. Und das gehört, glaube ich, auch genauso dazu, das anzuerkennen und seine eigene Fehleranfälligkeit auch zu akzeptieren, dass man mal mehr näher an dem Ziel ist und mal etwas weiter entfernt. Man sorgt sich manchmal liebender um den Partner, um die Familie, und dann gibt's halt vielleicht auch Wochen und Monate, in denen man distanzierter ist, weil andere Pole in einem wirken. Und auch deswegen ist es eine sehr schwierige Angelegenheit, weil wir halt so perspektivisch ausgerichtet sind. Also ich merke das halt immer wieder, wenn wir beispielsweise jetzt gemeinsame Projekte haben in Podcast-Form oder wenn wir was schreiben, uns gegenseitig da Aufgaben stellen für Essays oder sonst etwas. Das ist natürlich eine Perspektive, die kann ich verfolgen. Ich kann da etwas sehr Gutes machen. Ich kann ein gutes Gespräch mit dir führen und wir beide erleben einen sinngestifteten Abend. Dann kann ich aber genauso in diesem Moment vielleicht sagen, ja, zu Hause ist dann, weiß ich nicht, beispielsweise meine Freundin, die gerade eine schwere Grippe durchmacht, was nicht der Fall ist, jetzt so rein hypothetisch, um die könnte ich mich dann auch sorgen. Und dann würde halt wieder die andere Perspektive etwas aus dem Fokus rücken. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, es ist allumfassend, sondern es sind die vielen Einzelhandlungen, die nach diesen Maßstäben bewertet werden sollten. Und wir sollten halt auch nicht den Fehler machen, den Menschen dadurch zu überfordern, dass wir halt irgendetwas ausmachen, also diese Lücke, die Gott dann hinterlassen hat, beziehungsweise die Abwesenheit dessen, die halt so allumfassend sinnstiftend ist, die sollten wir nicht einnehmen wollen, ne? Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wirst du dieses Gefühl, dass du ein sinnstiftendes Leben führst, niemals erreichen können, weil es einfach zu groß ist, dieses Ziel. Deshalb würde ich mich selbst als Beispiel anführen, dass ich in Phasen dem sehr nahe komme. Ja. Ich würde das von dir sagen, ich würde das von meiner Familie sagen, von eigentlich allen Menschen, die ich kenne. Und ich würde es genauso bei jedem Menschen auch in Phasen nicht erkennen, weil es nicht da ist. So. Deswegen, ja, sollten wir, es ist halt nicht diese Jesus-Figur irgendwie da, die quasi, ja, das ganze Leid der Welt auf sich nimmt und die Menschheit erlöst. Also von diesem Narrativ müssen wir, glaube ich, wegkommen, weil das Individuum sonst überfordert ist.
Ja, also dieses Narrativ ist ja aus einer Überforderung heraus entstanden, also des Individuums. Das ist natürlich eine Vorstellung, die mir erstmal Erleichterung verschafft, dass ein Heiland das Leid auf sich genommen hat. Das ist ja bereits geschehen.
Ja, ja.
Das Weitere ist ja das, was biblisch auch, also zumindest nach dem Duktus, abgebildet wurde. Und er wird ja wiederkommen, laut der entsprechenden Darstellung. Aber ich verstehe den Konflikt, den du darin erkennst, und das sehe ich auch so. Ja, so, wenn du quasi für dich erkennst, dass du sinnstiftend bist und dass viele oder fast alle, die du auch um dich herum hast, sinnstiftend sind, dann hast du dieses Ziel ja offenbar schon erreicht, dieses größte aller Ziele.
Ja, ich glaube, das ist aber ein Ziel, was jeden Tag neu angenommen werden muss. Ich glaube, es liegt nicht darin, eben nicht darin, weil es kein absoluter Zustand ist, der einmal erreicht, konserviert und für alle Zeiten aufrechterhalten wird, sondern es ist ein, wir entscheiden uns täglich dazu, wie habe ich es geschrieben, diese Kurzreview zu Blade Runner 2049, wir müssen uns jeden Tag dazu entscheiden, Mensch zu sein. Wir müssen uns auch jeden Tag dazu entscheiden, ja, unserem Tagesrhythmus einen Sinn zu geben, ne, unseren Mitmenschen, wenn wir das denn wollen. So, das ist eine tägliche Dafür-Entscheidung und deswegen auch nicht etwas, was man jemals irgendwann erreicht, wo man sagt, so, jetzt ist es abgeschlossen und alles, was von jetzt an passiert, ist egal, weil das Ziel ist erreicht. Ich habe jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn ich ein Ziel habe, die deutsche Meisterschaft im Fußball zu gewinnen, dann kann ich es erreichen und dann habe ich es erreicht oder auch nicht. Das ist etwas anderes, weil das keine Haltung zum Leben ist. Also ich spreche von einer Haltung zum Leben.
Ja.
Und solange wir leben, entscheiden wir uns für oder gegen diese Haltung. Die Haltung kann sich auch verändern. Also wir können auch, ne, auch das ist Sinn, ist ja so individuell, die ein sinnstiftendes Leben in den 20ern kann ein anderes sein als in den 40ern. Hm. So, und deshalb, ja, ich erreiche es und erreiche es gleichzeitig nie. So, das ist relativ unbefriedigend oder halt befriedigend. So, es ist halt niemals diese Leere da, die dann nach dem Erreichen einer deutschen Meisterschaft im Fußball da wäre. Wo man ja hin und wieder merkt, dass Sportler oder Menschen, die diese Ziele erreicht haben, dann in ein Loch fallen. Also dieses typische,
ja,
ne, ich richte mein Leben komplett einem Ziel aus und wenn dieses erreicht ist, ist alles, mein ganzes Leben dann erstmal die Luft total raus.
Ja.
Was Schopenhauer mit seinem blinden Willen halt beschreibt in seiner Willensmetaphysik, dass der Wille einmal das Ziel erreicht, ja, eine Leere offenbart und sich der auf etwas anderes stürzt, das dann wieder befriedigt, nur Leere hinterlässt. Also wir kennen ja alle dann auch diese Sprüche, der Weg ist das Ziel und so weiter, aber das ist ja in diesen Momenten tatsächlich der Fall. Ich muss halt mir gewahr sein, dass ich, wenn ich Fußball spiele und erfolgreich mich verbessere, dass diese Momente auf dem Weg dahin tatsächlich die wichtigen sind, und man belohnt sich halt dann. Das ist irgendwie so Konditionierung. Ich arbeite auf etwas raus und belohne mich selber oder nicht. Dann kann ich auf mich stolz sein. Ja, aber was dann? Und das ist bei einer Haltung zum Leben halt anders, weil es halt jeden Tag erfordert, das nochmal zu aktualisieren, abzurufen und zu verfolgen. Weil es halt diesen Endzustand, es gibt nicht den Pokal, wo dann steht, erster Platz im sinnstiftenden Leben. Herzlichen Glückwunsch.
Das stimmt. Ja, aber dann könnte doch auch ein Ziel sein, diese Haltung zu etablieren. Eine konsistente Haltung, ja, zum Leben, also mit der Idee eines sinnstiftenden Lebens zu entfalten.
Absolut. Das wäre wahrscheinlich dem, ich sag mal, wenn wir es jetzt absolut setzen wollten, ultimativen Ziel des sinnstiftenden Lebens, kämen dies am nächsten.
Mhm.
Die sich das zu vergegenwärtigen und diese Haltung zu akzeptieren und jeden Morgen oder mit jedem Tag halt neu anzunehmen.
Ja.
Und diese Haltung aufrechtzuerhalten wäre dann das Ziel. Aber es ist halt ein ständiges Aktivieren. Es ist ein Aktionismus, der ständig in die Tat umgesetzt wird. Deshalb gibt es da keinen zeitlichen, es gibt nicht diesen Zeit, ich glaube, diese temporale Komponente, die muss man außen vor lassen, wo man sagt, so, das ist jetzt der Punkt, dieser einzigartige räumlich-zeitliche Punkt, an dem etwas geschafft wurde, sondern es ist die Haltung über diese Lebensspanne hinaus. Mhm. So, und dann ist der, ja, wie gesagt, ist man gleichzeitig am Ziel, alles erreicht zu haben, aber eigentlich auch nicht. Man hat die Haltung, aber man kann es irgendwie so beschreiben. Es ist einerseits die Haltung und andererseits die Inhalte, die diese Haltung nach sich ziehen. Die Haltung zu bewahren, das ist vielleicht das Ziel, was man erreichen kann, aber diese Inhalte werden halt dann täglich reproduziert und neu gefüllt. Hm. Und diese Inhalte werden halt immer wieder neue Herausforderungen sein. Ich glaube, wenn man das vielleicht so ein bisschen abtrennt voneinander, kann man sagen, ja, das eine kann man täglich erreichen, aber es ist halt immer wieder ein neuer Wettstreit, in Anführungsstrichen, um im Bild zu bleiben. Und das andere ist dann, um auch wieder in dem Fußballbild zu bleiben, einfach diese Passion dahinter, diese täglich anzugehen, um diese Inhalte ja zu produzieren.
Das ist ja auch ein ganz übliches Verfahren in der Psychotherapie, in der verhaltenstherapeutischen Psychotherapie, in dem also ein Verhalten durch die Reproduktion desselben, am besten täglich, rituell, erlernt werden kann und dann auch stattfindet, also manifest wird sozusagen. Das ist auch so ein bisschen bei dem Links-Rechts-Verkehr, wenn du jetzt nach Großbritannien oder so gehst, da brauchst du eine Weile, aber irgendwann hast du es natürlich auch gelernt, dass alles quasi auf links gedreht ist. Ja. Und dann bleibst du dabei. Und ja, also da geht es wirklich um Pflege und aber auch nachher um die sozusagen, ja, die Routine, die daraus entsteht. Also wenn du etwas tagtäglich machst über einen Zeitraum von 4 Wochen oder länger, dann wird es Routine.
Ja.
Es ist natürlich jetzt in dem Fall nicht so leicht anwendbar. Ich kann nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, so, heute stifte ich mal Sinn. Ja. Und gehe quasi ja, so wie der große Inspirator in die Welt hinaus. Aber dass ich zumindest im Sinn habe, Sinn zu stiften und dass ich aktivieren möchte und beleben möchte, ja, das darf ja immer wieder in mir auftauchen. Und wenn ich danach so ein bisschen mein Handeln ausrichte, dann ist es ja auch gut. Ja. Also der Rest wird sich dann auch zeigen, weil letztlich ist das ein Wechselspiel zwischen dir und den anderen. Ja, ob die sich jetzt von dir inspirieren lassen, ob die sich besinnen lassen oder ob du dich selbst inspirierst und besinnst, das hängt ja nochmal von anderen Faktoren ab. Aber hier ist ja wirklich die Intention das Entscheidende. Und das finde ich sehr schön, wie du darauf geantwortet hast. Das war natürlich auch auf deinen Selbstwert, ja, orientiert, aber eben auch sozusagen selbstlos, ja. So, was ist der Mehrwert für die Mitwelt, für die Gesellschaft in meinem Leben? Was kann der Mehrwert sein? Möchte ich erstmal nur mich leben oder geht es mir auch um das familiäre Miteinander zu den anderen Menschen und das Globale?
Ja. Ich glaube, das ist auch immer ein Wechselspiel zwischen dem Ich, Du und Wir. Also manchmal ist es halt sinnvoll und sinnstiftend für das Individuum, jetzt nur an sich selbst zu arbeiten und gerade etwas für sich selbst zu machen, um daraus Kraft zu schöpfen. Aber in ganz vielen Situationen ist es auch die sinnstiftendste und nachhaltigste Form, so etwas wie Sinn und Glückseligkeit nahe zu kommen, indem ich halt mich komplett vergesse. Hm. Indem ich halt dieses eigene Ego halt transzendiere, indem ich mich, weiß ich nicht, für meine Kinder in der Liebe einsetze, in der Fürsorge oder für meinen Partner oder für Freunde oder für Ideale, die halt mich, meine eigene Existenz übersteigen und halt dieses Ego, dieses Ego-Monster im Kopf halt wirklich zum Schlafen bringe, das sind dann auch diese Momente, in denen wahrscheinlich eine tiefer gehende Sinnstiftung da ist. Aber genauso muss ich aufs Klo gehen und diesem Trieb nachkommen. Und ich glaube, jeder, der schon mal aus welchen Gründen auch immer, weil er im Stau stand oder wie auch immer, sehr lange einen solchen Bedürfnissen nicht nachgekommen ist, empfindet eine Toilette unter Umständen auch als sinnstiftend für sich selber. so ganz doof und plakativ gesprochen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt dieses große, große Wechselspiel und das, was das Leben auch bereichern kann, nicht muss. Also man kann auch müde davon werden, keine Frage. Aber ja, ich bin halt nicht nur ich bin auch du und in dem Du bin ich dann auch wieder anders und sehe mich auch anders. Ich kann mich aufgehoben fühlen in einen geliebten Blick und ja, mich selbst erhöhen halt, indem ich mich halt mal verlasse quasi und für jemand anders oder für eine Sache da bin. Also ich kann ja auch für den Tierschutz eintreten und für dieses Ideal Momente haben, in denen ich ganz darin aufgehe und ganz dafür lebe und dieser Tierschutz, nur dieser Tierschutz da ist, quasi diese Vergessenheit des Selbst in der Tat, in einem Objekt, was ich betrachte, die reine Anschauung wäre es auch wieder, wenn wir mit Schopenhauer sprechen wollen. Ich kann mich auch in einem Gemälde verlieren, in Kunst, in Natur. Und auch das sind diese Momente, die Sinn stiften können. Auch mal passives, aufnehmendes etwas zu sein, das halt Dinge von außen auf sich einprasseln lässt und darin halt Sinn findet, indem ich mich halt auf irgendeine Art und Weise als Erkenntnisgefäß oder als Emotionsgefäß mit der Welt verbinde.
Ja.
Es ist eine ziemlich kitschige Antwort, wenn man natürlich drüber nachdenkt. Aber ich glaube, ich kann sie halt auch treffen, ohne rot zu werden, auch wenn andere das kitschig erfahren und betrachten würden. Mich würde allerdings auch interessieren, wie das bei dir aussehe. Du hast ja die Fragen gestellt und mit Sicherheit dann auch sie selbst bist du mal durchgegangen. Da würde mich interessieren, ob du da eine Antwort auf deine eigene Frage für dich gefunden hast.
Ja, noch ganz kurz. Also das ist also schon so, dass wenn du ich wärst, dann wärst du lieber du, oder nicht? Ja, das wollte ich die ganze Zeit gesagt haben. Jetzt habe ich es hinterher gezwungen. Aber ich konnte auch nicht. Das war so selig einfach, was du gerade von dir gegeben hast. Und ich wollte da nicht reingrätschen, um in der Fußballersprache zu bleiben. Ja, ich habe mir die Frage selbstverständlich schon oft gestellt. Und mein größtes Ziel, was ich einfach schon sehr lange verfolge und was irgendwie auch sich mehr und mehr als Windmühlenkampf entpuppt, ist, also mein Ego zu überwinden. Ja, das Ich, das bewertet, das fühlt, das denkt, das will. Und damit mich zu befreien, um ganz und gar glücklich zu werden. Ja, und ich habe es auch noch nicht erreicht. Also ich bin noch da, Melvin ist noch parade. Und ich hinterfrage das auch mehr und mehr. Also ich kann jetzt nicht so eine Antwort geben wie du, Marco. Natürlich habe ich auch ein Ziel, oder das Ziel, freudvoll zu werden. Ich habe das Ziel, Liebe in ihrer reinsten Form zu erfahren. Aber das sind so Sachen, wo ich mittlerweile meine, dass es gar nicht in meiner Macht liegt. Ja, ich weiß auch noch nicht mal, ob das in meiner Macht läge, ein sinnstiftendes Leben zu führen. Also ob ich Sinn stifte oder ob ich gesinnstiftet werde oder wie man das nennt. Weil das einfach so viel Komplexität in sich birgt und das große Ganze auch so stark herausfordert, dass ja durchaus stattfindet. Und ich bin da nicht ganz sicher, ob ich das steuern könnte. Ich könnte es vielleicht beeinflussen, aber bewirken weiß ich nicht.
Mhm. Stimmt, das ist eine guter Einwand. Man kann die Haltung haben, aber trotzdem den Inhalt nicht produzieren.
Ja.
Und dann wird es natürlich sehr frustrierend. Und noch ein kurzer Gedanke, der mir dabei gekommen ist. Das ist auch nur ein Gedanke, den man aus einer sehr privilegierten Situation heraustreffen kann.
Genau.
Ich bin glücklicherweise nicht in der Situation, dass ich täglich einen Überlebenskampf führen muss, der in anderen Landstrichen dieser Erde täglich anzutreffen ist. Und dann ist sinnstiftend, da kommt man sich fast schlecht vor, wenn man dann sagt, ja, das wäre mein großes Ziel, wenn es bei anderen darum geht, irgendwie ja, genügend Reis irgendwie für den Tag auf den Tisch zu bringen, damit ja, man die eigenen Zerfallsprozess aufhält und nicht stirbt. So, von daher ist das absolut ein privilegierten Problem, würde ich auch fast sagen. Auch diese Frage ist ja mehr oder minder entkoppelt von, oder kann man sinnvoll nur entkoppelt davon stellen, wenn man in einer grundgesicherten Position ist, würde ich sagen. Hm. Und das ist ein wichtiger Einwand, den du da aufgeworfen hast. Ja. Ganz klar, also hundertprozentig. Ja. Und selbst dann wissen wir nicht, ob wir es jemals irgendwie erfüllen können, klar.
Ja, also ich habe auch die Schwierigkeit, dass diese Frage, also welches größte aller Ziele ich mir gesetzt habe, und also die Frage triggert so ein bisschen Selbstherrlichkeit bei mir. Also wenn ich natürlich jetzt sage, ja, irgendwie Frieden zu bringen und oder eine therapeutische Form zu entwickeln, eine Therapieform zu entwickeln, die Frieden bringt in den Menschen. Ja, nicht unbedingt zwischen den Menschen, das kommt dann danach, aber erstmal in die Menschen hinein. Dann ist die nächste Überlegung, ja, warum will ich das denn so sehr? Ist das wirklich also quasi mein Gemeinschaftssinn? Ist das meine Herdenidentität oder Herdenintelligenz, Schwarmintelligenz? Oder möchte ich prunken, ja, und irgendwie so eine Art Selbstwerterhöhung, Ermächtigung erfahren? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall meiner Situation immer so ein bisschen kritisch. Da habe ich mich schon oft genug bei ertappt. Und deswegen war dann für mich eher wieder dieses Ziel, das Ego zu überwinden, das natürlich die Selbstherrlichkeit bedingt, ja, das Primärere. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das ohne weiteres erreichbar ist, ob das, was die ganzen Neuapostel und Propheten qua Eckhart Tolle oder Krishnamurti und so weiter, was die alle predigen und sagen, oder ob das auch irgendwie nur so eine Art Spiel ist, das betrieben wird von den kleinen Egos der jeweiligen Leuten. Ja, das, also genau, ich wollte aber gerne diese Antwort bereitstellen, weil das ist das Ehrlichste. Ja, und es ist immer noch aktuell. Ich merke immer noch, dass etwas in mir dem hinterher strebt.
Ja, ich glaube es. Ja, geht es fast anders? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass wir, ja, weil wir halt intentional handeln. Ich weiß nicht, ob das halt quasi am Ende dieser Schritt in der Evolution zu viel war, jetzt, ne, individuell psychologisch gesehen, dass quasi die Natur einen Blick, also in dem Menschen hat die Natur einen Blick auf sich selbst geöffnet. Also wir können reflektieren, wir betrachten uns selbst ja auf zweierlei Art und Weise oder auf mehrfache Art und Weise. Und ich bin auch eigentlich immer noch der festen Überzeugung, dass dieser Schritt evolutionstechnisch gesehen, vielleicht, wenn wir jetzt mal, ne, auch aus dieser menschlichen Zeit herauszoomen würden und jetzt den Standpunkt einnehmen könnten, von einer außerzeitlichen Intelligenz, wie auch immer, dass man sagen könnte, ja, das war irgendwie eine Mutation natürlich, die geschehen ist, die eine Zeit lang erfolgreich war, aber dann irgendwie, ne, dadurch, dass wir halt so etwas wie Sinn und Ziele und sowas, ne, ins Auge fassen können, weil wir es alles reflektieren können. Ich weiß nicht, ob der Blick da nicht zu viel war und ist jetzt rein evolutionär gesehen, der Mensch dann auch zum Scheitern verurteilt ist. So, diese Spezies. Und ich weiß halt nicht, ob es anders geht. Also gerade der Buddhismus ist ja einer der progressivsten Antworten darauf, genau das zu hinterfragen und sich daraus hinauszuziehen, aus diesem ewigen Ziel, Intention, ich muss etwas machen, um zu, so. Genau. Hm. Und ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, dass genau dieser Punkt, dass der Mensch, ne, dieses Bewusstsein entwickelt hat, dass es ihm letztendlich so sehr im Weg steht, dass er individuell oftmals nicht glücklich werden kann und kollektiv dann dazu fähig ist, ja, viele Dinge, ne, weil Weltanschauungen sind halt dafür da, um individuell Sinn zu produzieren. Individuell und kollektiv, kann man dann sagen, ne? Ich teile halt mich also ich selber in meiner Glaubensgemeinschaft teile mit meinen Glaubensbrüdern und Schwestern dann ein gemeinsames Ziel, was halt, ne, unsere soziale Ader dann noch befriedigt. Aber ich glaube, dass dieser Punkt halt, die Welt auf etwas hinaus auszurichten, genau das ist, was den Menschen ausmacht, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wir absorbieren die ganze Welt und beziehen sie auf uns selber. Das ist ja, an sich ist die Frage, zeugt ja davon, dass der Mensch das absolut, einen absoluten Gottkomplex hat. Allein diese Frage, das ultimative, maximale Ziel, so, und wie gesagt, wir stellen uns das alle und versuchen, unser Leben darauf auszurichten, ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, kann man sagen, ist das eine Chimäre? Ja, wahrscheinlich, weil sie entweder nicht erreichbar ist, oder wenn man sie erreicht hat, kann es ja nicht das ultimative Ziel sein, weil man hat es ja irgendwie erreicht. Also es ist ja irgendwie so eine Chimäre, ob wir sie jetzt mit Gott füllen, der da natürlich außerweltlich irgendwie verankert ist und dann, ne, dementsprechend, ja, nicht greifbar ist, so. Das ist auch eine Chimäre, dem wir individuell dann nachfolgen können. Ich glaube, diese Frage zielt halt einfach auf das Dilemma des Menschen ab.
Ja,
so, deswegen ist sie, ne, wenn man drüber spricht und auch, ne, mit deinen Entgegnungen gerade, auch mit diesen Einwänden, so dass du dir überhaupt nicht sicher bist, ne, ist es irgendwie machbar? Genau. Das stößt uns wirklich in die Conditio Humana hinein, die halt quasi die ganze Tragik des Menschen ausmacht.
Ja, schön, dass du auch den Begriff Gotteskomplex da hineingemixt hast. Das passt ja hervorragend. Und auch der Buddhismus als, ja, sogenanntes Heilmittel, finde ich, ist durchaus einen Versuch wert. Und das habe ich ja auch so getan. Also die Idee ist ja, dass wir das überwinden, diese Selbstherrlichkeit, dieses Gesteuerte, indem wir Weisheit entwickeln, durch die wir die Dinge erstmal verstehen und auch entmystifizieren und darüber dann eben Mitgefühl, Compassion, also ganz wichtig, dass ich anfange, mit allen Wesen der Welt und vor allen Dingen auch mit mir selber mitzufühlen. Und dann kommt schließlich Upaka, also Gleichmut. Und dieser Gleichmut, der ist das, also der stellt das dar, was ich als Ego-Überwindung verstehe. Weil ich dann in mir selber ruhe und irgendwelche glanzvollen Bilder und Versionen, die ich von mir selbst im Kopf habe, die ich erreichen müsste, einfach keine Rolle mehr spielen. Und dann habe ich wahrscheinlich das Ziel auch erreicht. Ja, ja, danke für die Beantwortung und diese ehrliche Betrachtung der ersten Frage von 20. Also das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja, ich habe mir einiges ausgedacht, aber habe auch schon gerade deine Erstantwort genutzt, um die eine oder andere Frage noch hineinzubasteln. Dann habe ich noch eine weitere. Ich denke, das können wir durchaus noch angehen. Und zwar, lieber Marco, was wirkt denn stärker auf dich? Die Vorstellung der Gesellschaft, was du sein und tun müsstest, oder die Vorstellung deiner Eltern, Freunde, deiner Partnerin?
Also, welcher Vorstellung ich in meinem Leben eher gerecht werden möchte?
Ja.
Okay. Puh. ist natürlich auch die Frage, dass ne, die Vorstellung meines direkten Umfeldes natürlich auch ein Teilausschnitt aus der Vorstellung der Gesellschaft ist, würde ich aber eher dahin tendieren, dass ja, ich wollte mein direktes Umfeld erst anführen, aber ich glaube, da gibt es so einige Punkte, da setze ich mich zu sehr von ab.
Darf ich da tatsächlich ganz kurz was zu sagen?
Ja, bitte.
Also ich empfinde da schon einen horrenden Unterschied. Also ich empfinde den, ja. Das,
ja.
Jetzt nicht, das gilt jetzt nicht generell. Aber die Gesellschaft hat ja schon eher die Vorstellung oder die Erwartung an mich, dass ich funktioniere und mich gesellschaftlich entwickle und beteilige. Ja. Dass ich also einen Nutzen habe, eine Funktion einnehme. Und das kann ich jetzt bei meiner Familie nicht erkennen. Also da ist eher die Vorstellung und der Wunsch, dass ich glücklich werde, vielleicht, dass ich Kinder zeuge, eine Familie gründe, die Familie erweitere, dass ich mich kümmere um meine Familienmitglieder und ja, vielleicht aber auch, dass ich mich gesellschaftlich etabliere. Aber da sind für mich nochmal zwei Dimensionen. Das eine ist wirklich eine sehr persönliche Nahe und das andere ist eher etwas global kollektivistisches. Mm. So, ja.
Ja, ich habe ja meine Bachelorarbeit über das äußere Staatsrecht bei Hegel geschrieben, also vor allem die Schrift Grundlinien, warte mal, Grundlinien der Philosophie des Rechts, so. Mhm. Und da baut er auch mal wieder in einem Dreischritt, geht er auch erst kommt das natürliche Recht, das ist recht individuell gefasst, dann kommt die Sphäre der Moral, die ist in der Familie angestammt und dann die Sphäre der Sittlichkeit, das ist die gesellschaftliche Perspektive des Ganzen. Und ich glaube, auch das ist ein Wechselspiel, was ich jetzt nicht endgültig klären kann, weil ne, rein jetzt von meiner eigenen Historizität würde ich sagen, dass ich natürlich gerade als Kind quasi natürlich dann als schulpflichtiger Junge auch gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen muss, aber da vor allem noch sehr familiär geprägt bin. Irgendwann entkapsel ich mich ja davon und es ist halt die Frage, ich glaube, ich habe gerade ein Problem damit, die gesellschaftlichen Vorstellungen genau zu fassen, weil ich richte mich natürlich auch vielleicht nach ne, philosophischen oder ethischen Prinzipien, die jetzt aber auch nicht die gesellschaftlichen Voraussetzungen ja, damit deckungsgleich sind. Also wenn wir jetzt mal irgendwie versuchen, das einzugreifen, also ich bin gerade voll im Gedankenprozess, muss auch nicht alles Sinn ergeben gerade.
Das will ich ja.
Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das gesellschaftliche Konstrukt und die gesellschaftlichen Erwartungen erstmal ganz stark auch mit Produktivität und mit ne, wirtschaftlicher Potenz und so weiter ausgehen. Mhm. Das kann natürlich dann so ausstrahlen. Wir haben auch privat sehr häufig über ne, noch immer das Männlichkeitsthema gesprochen, dass wir ja auch in unserem 30-Minuten-Review der Doku The Red Pill auch angesprochen haben. Und wenn man dieses Beispiel nimmt, dann hat natürlich ne, Produktivität und Potenz ist natürlich auf der einen Sphäre eine gesellschaftliche gesellschaftliche Erwartungen, die an einen herangetragen werden, können recht deckungsgleich sein mit der Partnerwahl, wenn dann ne, der eigene Partner auch davon ausgeht. Und das habe ich schon oft gehört, ja, wie, ne, wenn man so spricht unter Freunden oder sonst was, ja, wie stellst du dir denn deinen Partner vor? Dann ist auch oftmals, ja, der muss ja erfolgreich im Beruf sein. So, so da ist das dann halt oftmals vielleicht auch deckungsgleich, weil gesellschaftliche Stellung oftmals etwas repräsentiert am Ende, was Individuen auch als ja anziehend empfinden. Deswegen kann das natürlich in manchen Fällen komplett deckungsgleich sein, wenn die ne, Partnerin, der Partner einfach erwartet, dass, dass ne, die geliebte Person, weiß ich nicht, so und so dickes Bankkonto hat, ständig erfolgreicher im Job wird und so weiter und so fort, dann kann das in dem Moment natürlich sehr deckungsgleich sein. Ist bei mir glücklicherweise nicht der Fall. So, diesen Gedanken habe ich jetzt, ausgetreten. Ich glaube schon, dass ich eher von persönlichen und ja auch familiären, freundschaftlichen Erwartungen angetrieben bin als von gesellschaftlichen, glaube ich. Wir haben schon ganz häufig hier die marktwirtschaftlichen Logiken, die einen viel zu breiten Raum auch im Privatleben ausfüllen, haben wir schon oft genug kritisiert, als dass man jetzt erwarten könnte, dass ich genau dieser Logik folgen wollen würde. Und ich glaube, das ist fast mit die oder eine der großen zentralen gesellschaftlichen Erwartungen halt in diesem Rädersystem zu funktionieren. So, das ist, man ist ja funktionierender Teil einer Gesellschaft, wenn man einen Job hat und so weiter und so fort. Ich finde auch immer ganz, ganz schlimm, wenn man von sozial schwach spricht, was eigentlich finanziell schwach sein müsste, wird gleichgesetzt mit sozial schwach. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber das wird halt, da ist halt so ein Begriff gegeben, an dem man das vielleicht ganz gut aufdröseln kann. Ich finde es unfassbar falsch und ekelhaft, wenn man davon spricht, ja, die kommen ja aus sozial schwachen Familien. Die Familie kann vielleicht die liebevollste und altruistischste Menschen hervorbringen. Wenn sie aber in einer Platte wohnen, dann sind sie sozial schwach. Aber das hat doch mit dem Inhalt dessen, was man damit aussagen möchte, überhaupt nichts zu tun. Wird aber so vermischt, dass gleich ein gesellschaftliche sozial anerkannte Position damit zu tun hat, dass man in erster Linie einen Kapitalstatus X hat. So liegt man bei X minus 1 und drunter, dann ist man erstmal sozial schwächer. Und da ist eigentlich das ganze Dilemma in dieser einen Wortbezeichnung ist absolut auf den Punkt kondensiert, was ich daran abgrundtief hasse und für wirklich menschenverachtend ansehe. Aus diesem Grund würde ich diese gesellschaftliche Perspektive, wenn man sie so als diese betrachten würde, absolut ablehnen und sagen, nein, das ist die individuell aus meinem Umfeld herauskommende Erwartung, die ich erfüllen möchte. So, wenn wir da erstmal einen Punkt finden wollen, weil ich habe jetzt lange genug geredet.
Ja, finde ich.
Vielleicht mal als erstes Zwischenfazit.
Sehr spannend, mal zu erleben, wie du so einen Gedanken gebärst und ja, und wirklich diesen ganzen Geburtsprozess hier offengelegt hast. Ja, danke dafür. Ich finde das super spannend, was du zuletzt noch gesagt hast über diese Formulierung sozial benachteiligte oder sozial schwache Menschen. Im eigentlich ja, fiskalischen Sinne, das ist ja die Konsequenz des Kapitalismus, dass die Potenz in der hiesigen Gesellschaft aber sowas von 100% anhand der Wirtschaftskraft gemessen wird. Ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Sozialdarwinismus, der sich da ausdrückt und der uns entfremdet, uns voneinander wegrückt, etc., da könnte ich jetzt losbashen und sehe das also auch genauso wie du, dass ich in erster Linie materialistisch gesellschaftlich erzogen werde und im amerikanischen Stil, ja, hasse nichts, bisse nichts und vom Tellerwäscher zum Bill Gates oder so. Ja, was ich da noch anhängen wollte, was glaubst du denn, erwarte ich von dir oder wünsche ich mir von dir beziehungsweise für dich als Bestandteil deines Umfeldes?
Was wünschst du dir von mir? Ich glaube natürlich freundschaftliche Kriterien wie Loyalität und Respekt und ja, in gewissem Maße Ehrlichkeit. Ich glaube, immer 1000% Ehrlichkeit, das will auch niemand, aber im Großen und Ganzen einen ehrlich authentischen Umgang. Das sind halt so für mich die klassischen freundschaftlichen Werte, die man erwartet und die man zu Recht erwarten darf. Und nun deshalb natürlich wechselwirkend. Ich erfinde jetzt das Wort wechselwirklich. Wechselwirklich aneinander stellen. Das sind, glaube ich, ja, wahrscheinlich auch recht langweilige Antworten und unkonkret, aber deswegen nicht umso, unwichtiger. Ich glaube, ganz konkret kann man natürlich davon ausgehen, dass wir beide voneinander erwarten, dass wir das gemeinsam angetretene Projekt, wir haben ja beide schon Wünsche geäußert, in welche Richtung das schönerweise weitergehen soll. Das sind natürlich so konkrete Dinge, dass man das weiter ausbaut. Ich glaube, dass wir da weiterhin einen so offenen Umgang haben. Ja, vorgestern noch telefoniert, da auch Dinge nochmal angesprochen, so wo man halt sich ständig nochmal einmal neu kalibrieren muss, so hat man, ja, ich finde es ja auch wichtig, also meine Freunde und ich führen auch hin und wieder so Standpunktgespräche, wo man dann halt ganz offen und ehrlich den anderen fragt, ob man gerade Dinge erwarten möchte oder Dinge vielleicht dahingehend besser machen könnte, weil die andere Person sich dann besser fühle im gemeinsamen Leben. Und ich glaube, diese Kalibrierungen, die sind auch wichtig für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, damit halt diese großen Clash und diese Gewitterstürme da nicht geben muss. Natürlich kann das auch trotzdem der Fall sein, aber ich glaube, diese kleinen Kalibrierungen können dem vorbeugen. Ich glaube, was du erwartest, wie war die andere Frage, was ich für mich mache?
Ja, was wünsche ich mir von dir, aber was wünsche ich mir auch für dich?
Ich glaube, für mich würdest du dir wünschen, dass ich ein selbstbestimmteres Leben führe, in dem Sinne, dass ich es noch mehr auf meine, wenn ich es nochmal auf die erste Frage begrenze, sinnstiftenderes Leben führe, weil wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass da auf jeden Fall ein, zwei Großbaustellen gibt, die mich ja im Großen und Ganzen nicht dazu führen, dass ich ungemein glücklicher oder nachhaltig sinniger fühle oder sinnvoller fühle hier in der Welt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den du dir wünschst für mich. Und ich glaube, ich würde es erstmal bei diesen zweieinhalb, drei Antworten stehen lassen.
Ja, und jetzt nochmal die Frage, was wünscht sich denn die Gesellschaft für dich?
Ich glaube, der Gesellschaft ist es ultimativ egal, was ich mache. Also, Gesellschaft ist es dann nicht mehr egal, wenn man natürlich gegen das geltende Recht verstößt, dann wird man halt sanktioniert. Teilweise dann und als eine Sanktionsmethode ist ja auch von der Gesellschaft erstmal ausschließen, indem man ins Gefängnis kommt. Ist ja an sich, dieser Prozess des Wegsperrens ist ja eigentlich ein ungemein wirkmächtiger sozialer Einschnitt, weil man in erstens seiner Bewegungsfreiheit beraubt wird, aber sozial auch quasi für diese Zeit abgetötet wird. Man existiert für die Gesellschaft in diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Na, dann gibt es natürlich noch die ganzen Knastarbeiten da, die vielleicht auch noch irgendwo gesellschaftlichen Mehrwert bringen könnten. Aber die lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, ob man da in der Werkstatt irgendwas zusammenbastelt. Deswegen glaube ich, dass die Gesellschaft an sich, natürlich kann man sagen, in einem irgendwo Sozialapparat, den wir ja in Deutschland glücklicherweise irgendwo implementiert haben, ist natürlich das Individuum jetzt nicht ganz so egal, wie man es vielleicht im ersten glauben würde. Aber im Großen und Ganzen, die Gesellschaft wünscht sich eigentlich, dass ich mitlaufe.
Genau,
so.
Genau. Das wünscht sie sich von dir, ja.
Und eben nicht, also ne, die ganze Individualität und so, die wird halt ziemlich stark erstmal, ist ziemlich stark unerwünscht. So, man schimpft dann gerne auf autokratische Staaten, wo ne, gleichgeschaltet und so weiter und so fort, aber im gewissen Maße ist das in jeder Gesellschaft so, mal ist es einschneidender und offensichtlicher, mal halt durch Mechanismen eher nicht so offensichtlich. Und ich glaube, eins der großen Fähigkeiten des Kapitalismus oder der freien Marktwirtschaft ist erstens die Anpassungsfähigkeit. Und zweitens glaube ich, diese Subtilität, dass es halt trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Soldaten entstehen lässt, die glauben, sie würden aber frei handeln, tun es aber nicht. Der Zwang mag in anderen Staaten offensichtlicher sein, aber der ist auch hier gegeben, und zwar auf eine subtilere Weise. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Erfolgsursachen dieses Systems. Erstens, dass es natürlich doch irgendwo natürlich Waren verteilt und auch jeden irgendwie reicher macht als noch vor 100 Jahren und die Lebenserwartung besser macht. Natürlich, das ist ja nicht per se was Schlechtes. Aber ich glaube auch trotzdem dann zu Soldaten in gewisser Weise entwickelt, denen jetzt auch nicht darum gelegen ist, dass sich größte Teile der Bevölkerung dagegen entscheiden.
Ja, also definitiv ist Nonkonformität das Schädlichste für die Gesellschaft. Und was ich noch sagen wollte, sie sperrt ja nicht nur die devianten Menschen, also die von der Norm abweichenden Menschen, weg oder aus, sie etikettiert sie ja auch. Es gibt ja die entsprechende Aktenbekundung, ja, das nennt man Labeling Approach in der Soziologie, das heißt Menschen, die auffällig geworden sind und sich gegen die gesellschaftlichen Normen und Gesetze gestellt haben, die bekommen Akteneinträge und sind gebrandmarkt, und das führt sie im Prinzip ihr Leben lang immer wieder in den Bereich des Ausgeschlossenseins, des Geächtetseins, ja. Und das war ja nicht so direkt meine Frage, also meine Frage war ja, was die Gesellschaft sich für dich wünscht. Du hast sehr umfangreich beantwortet, was sie sich von dir wünscht, und ich verstehe das, ich würde genauso herumtänzeln, weil der Wunsch der Gesellschaft was du für dich tun oder werden solltest, der spielt keine Rolle. Ja, es geht um das Fortexistieren, um das möglicherweise auch stärker werden der Gesellschaft als Organismus. Und da geht es darum, dass du diese Sache einfach unterstützt und da mitspielst. Und jetzt nochmal zurück zu meiner davor stattgefundenen Frage. Was ich mir für dich wünsche, da hast du ja auch von Mündigkeit und so gesprochen. Ja. Wenn du jetzt diese beiden Antworten nimmst, also was die Gesellschaft sich für dich wünscht und was ich mir für dich wünsche, möchte ich jetzt gerne zum Ende hin von dir nochmal wissen, was wirkt stärker auf dich?
Ja, die Erwartungen und Wünsche meines direkten Umfelds.
Jawohl, danke.
Das war, ich muss ja sagen, Melvin, das war didaktisch 1A. Also du hast, mustergültig, finde ich jetzt. Also du warst gerade ein richtiger Sokrates, der durch Fragen und gezielte Einwürfe mich gerade zu dieser, ne, von etwas Nebulösen zu einer klaren Antwort gebracht hat, zu einer auch Erkenntnis, muss ich sagen. So, darüber habe ich mir nämlich noch nie so explizit Gedanken gemacht. Möchte ich Chapeau sagen und meinen Hut ziehen. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich didaktisch gerade richtig wertvoll, was du gemacht hast und wie du das gemacht hast.
Oh, danke schön.
Möchte ich einfach hier mit einem Ausrufezeichen stehen lassen.
Ja, cool. Fühlt sich sehr gut an, das zu hören. Es war ein kleines Experiment. Ich habe nicht gewusst, wo die Reise hinführt und ja, fühlt sich jetzt tatsächlich erfolgreicher an, als ich erwartet habe. Schön. Mein Lieber.
Und damit hat es gerade Sinn gestiftet.
Ja, richtig, genau. Ja, krass. Ziel erfüllt. Jetzt
Ziel
kann
erfüllt.
Ich für immer die Augen schließen.
Ja, also da habe ich noch die Erwartung an dich, dass das noch ein paar Tage und Wochen und Monate und Jahre
ein paar Tage,
gerne.
Okay.
Ein paar mehr Tage,
ein paar Podcast-Folgen.
Paar ist ja im Deutschen recht unspezifisch. Im Englischen ist es ja tatsächlich, a couple of ist ja meistens wirklich nur zwei. Deshalb ein paar ist ein sehr unspezifisches bei mir. Ja, bevor wir jetzt hier die ganze Show runterrappen, möchten wir einen wirklich großen Herzensdank ausrichten. Und zwar an den Chrissy, der nämlich unser erster Unterstützer auf Patreon ist. Und das sehen wir als absolut nicht selbstverständlich an. Wir machen das hier in erster Linie, weil es uns Spaß macht und wenn es anderen Spaß macht und die daraus, aus diesem Spaß und dieser Freude an der ganzen Sache, uns zuzuhören, dann die Intention entwickeln, uns da irgendwie zu unterstützen, dass wir das ganze Ding hier irgendwann vielleicht noch cooler, noch professioneller angehen können, ist das eine so unfassbar tolle Ehre. Ja, jedes Geld, was ich von meinem Arbeitgeber bekommen habe bis jetzt, war mir nicht so teuer wie deine Unterstützung. Und wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Als ich das gesehen habe, musste ich echt schlucken. Also tausend Dank dir.
Ja, natürlich von meiner Seite auch, Chrissy. Ich habe es ja auch schon gesagt. Ich finde das ganz toll, das motiviert und ist nicht Ziel unseres Podcasts, hier irgendwelche Gelder zu generieren. Aber natürlich müssen wir uns auch irgendwie finanzieren und sowas tut einfach gut. Das ist eine Form der Anerkennung, die uns direkt unvermittelt erreicht und uns dankbar macht. Ja, definitiv. Ja, in dem Sinne, schöne Gesprächsrunde, Marco. Ich habe mich amüsiert, ich habe mich gefreut, ich bin bereichert.
Ja, vielen Dank für diese Fragen und auch an alle zusammen, Liebe und Vertrauen. Wir hören uns bald wieder, beziehungsweise ihr hört uns. Andersrum ist es noch ein bisschen schwierig, aber ja, auch zu diesem Thema, wir müssen uns mal was einfallen lassen, dann Patreon-technisch, dass wir da vielleicht dann da auch unsere Dankbarkeit in vielleicht einer Sonderfolge oder so monatlich irgendwie einfließen lassen. Müssen wir mal gucken. Genau. Da gibt es ja Mittel und Wege, da auch nochmal aus unserem Gestus heraus ein Zeichen der Dankbarkeit zu setzen. Und das wollen wir auf jeden Fall mal persönlich besprechen und ja, solltet auch ihr da irgendwann mal die Lust verspüren, könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen, logos-podcast.de, da findet ihr alle weiteren dafür wichtigen Informationen.
So ist es.
Und ja, dann bleibt nur zu wünschen einen schönen Rest-Valentinstag. Wir nehmen am 14.02. auf. Bedeutet der Tag etwas? Also jetzt so ganz unabhängig, ob mit oder ohne Freundin.
Minus
ist 100, das
ehrlich gesagt.
Also ja,
ich habe
bei mir auch
überhaupt nicht mitbekommen, dass heute Valentinstag ist. Zieht sich alles in mir zusammen.
Ja,
also,
dieses Jahr auch schwierig, ne, wenn die ganzen Blumenläden zu haben.
Ja, richtig, genau.
Dann bekommt man es nicht mit.
Niemandem einen kleinen Kirschbaum gepflanzt oder was man da so macht. Nee, also für mich ist, wenn ich liebe, jeden Tag Valentinstag, ganz einfach. Ne?
Ah, bestes Schlusswort.
Also, bis dann. Tschüss.
Ciao.